Am 3. Oktober ist die große Friedensdemonstration in Berlin. Eine Demonstration, die vielleicht wieder eine Demo der Grauhaarigen wird, obwohl die Gefahr eines großen Krieges in Europa, in ganz Europa, vielleicht sogar mit Einsatz von Nuklearwaffen, so dreuend ist wie seit 1962, seit der Kuba-Krise oder 1983 Abel Archer, die zwei Momente, wo wir kurz vor einem Nuklearkrieg standen, so groß ist wie nie wieder seitdem. Die Demonstration in Berlin hat deswegen eine hohe Bedeutung und es ist eine Notwendigkeit, dass wir dort die Möglichkeit finden, zu überlegen, wie es in Zukunft organisatorisch und auch aktivistisch weitergehen kann. Ich spreche deswegen mit Rainer Braun, einem Urgestein der Friedensbewegung, der auch international aktiv war und bereits 2013, 2014 sich anfing, mit den Mahnwachen zusammenzutun, was ihnen sehr stark angekreidet wurde. Und es gibt sehr unterschiedliche Aussagen. Zu viel geredet mit KenFM, zu wenig geredet mit KenFM, nicht dafür gesorgt, dass er in Rammstein auch reden konnte. Aber es ist eine Notwendigkeit, dass wir alte Probleme beiseite lassen und mit allen Leuten, die guten Wissens sind, ins Gespräch kommen, wie der Frieden bewahrt werden kann.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Rainer Braun. Sie sind ja ein Urgestein der Friedensbewegung, wie ich sagte, Ialana, langjähriger Vorsitzender davon, also der Juristen, weltweit Juristen, die sich gegen den Atomkrieg gewendet haben. Aber vielleicht erklären Sie selber, welche Rollen Sie in der Friedensbewegung international eingenommen haben.
Ja, ich bin jetzt seit über 40 Jahren in der Friedensbewegung aktiv. Ich habe angefangen im Büro des Krefelder Appells, als ich mein zweites Studium beendet habe, und bin dann lange Jahre Geschäftsführer der Naturwissenschaftlerinitiative gewesen, die so eine Folge auch des Krefelder Appells ist, und habe mich dann engagiert in vielfältigsten Protestaktionen, die wichtigsten vielleicht auch die großen Irak-Demonstrationen, und das im Wesentlichen immer als Geschäftsführer von berufsbezogenen Friedensinitiativen. Der Ialana, der Richter, die Juristinnen und Juristen hast du, Dirk, schon erwähnt. Ich war Geschäftsführer der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und bin die letzten Jahre dann so mit Ausklapp meines Berufslebens Geschäftsführer, also Executive Director und Präsident des International Peace Bureaus gewesen, des weltältesten und weltgrößten Friedensnetzwerkes, gegründet von Bertha von Suttner und Jean Jaurès, die beide für die unterschiedlichen Strömungen, die bürgerlich-pazifistische Strömung Bertha von Suttner und für die antimilitaristische aus der Arbeiterbewegung kommende Strömung Jean Jaurès, standen, waren Gründungsmitglieder, heute das größte Friedensnetzwerk der Welt, und bin jetzt noch in verschiedensten aktiven Friedensorganisationen tätig, die sich im Wesentlichen damit beschäftigen, den Widerstand gegen die Kriege zu organisieren. Und deswegen reden wir ja auch heute zusammen, weil in der Initiative Nie wieder Krieg, die Waffen nieder, bereiten wir vor und sind jetzt im letzten Stadium der Vorbereitung der hoffentlich großen Demonstration am 3. Oktober.
Mhm. Krefelder Appell gehört jetzt in meine Jugend oder sozusagen Twen-Zeiten. Werden nicht alle kennen, die hier zugucken. Damals und waren 300.000 Leute zum Beispiel im Bonner Hofgarten, vielleicht auch mehr, die demonstriert haben gegen die Stationierung der Pershing-Raketen, also einer ähnlichen, das sind übrigens die gleichen Einheiten, einer ähnlichen Aktivität, wie sie die Amerikaner jetzt in Wiesbaden und Mainz-Finden wieder vorhaben. Und daran kann man auch sehen, also was ich so gedacht habe, ist, wenn ich jetzt auf Friedensdemos bin, sind ein paar hundert Leute unterwegs. Das sind Aktivitäten von grauhaarigen Leuten. Man könnte den Eindruck haben, dass die Friedensbewegung sowas ist wie eine gescheiterte Politsekte. Also wie würdest du das sehen?
Also erstmal hoffe ich, dass wir am 3. Oktober keine paar hundert, sondern doch einige Zehntausende sind und damit deutlich machen, dass angesichts der dramatischen Situation, die hast du ja gerade beschrieben, auch im Vergleich zu Pershing 2 und Cruise Missiles, wir wieder mehr werden und wieder mehr ein Bestandteil wirklich gesellschaftlicher Aktivitäten werden. Und wir bemühen uns darum. Wir müssen natürlich konstatieren, dass die schwierigste Generation, die wir zurzeit erreichen können, die Jugend ist. Das liegt nicht nur an dem Wahlverhalten, das zwischen Grün-Libertär und AfD ja nun geradezu zerrieben wird, sondern liegt daran, dass meiner Sicht nach viel, viel Wissen, viele Erkenntnisse, die wir uns damals angeeignet haben, über die Jahrzehnte flöten gegangen sind und wieder aufgearbeitet werden müssen. Von daher ist diese Demonstrationsvorbereitung auch so ein Auftakt von Aufklärung und Informationen über die Gefahren, mit denen wir konfrontiert sind und die hoffentlich dann dazu führen, dass sich nicht nur die Ergrauten, nicht nur die, die da damals schon dabei waren, obwohl die auch alle sehr, sehr willkommen sind. Und ich würde mal sagen, die Grauköpfe verändern dieses Land, wenn sie gemeinsam aktiv sind. Denn dann sind es Millionen. Und dass wir über die hinaus wieder mehr auch junge Menschen erreichen, wir bemühen uns darum. Ich glaube aber auch, dass jede Generation ihren eigenen Zugang zum Frieden finden muss. Und deswegen setze ich auch darauf, dass es bei jungen Menschen wieder Formen von Selbstorganisation für Friedensbewegung gibt. Möglicherweise in ganz anderen Organisationsformen, als wir sie gewohnt sind. Wenn das dann alles zusammenfließt, kommen wir hoffentlich zu der Bewegung, die in der Lage ist, diese Stationierung dieser brandgefährlichen neuen Mittelstreckenwaffen, muss man ja sagen, es sind nicht nur Raketen, zu verhindern. Wir haben 2 Jahre Zeit. Diese Demonstration ist ein Auftakt und hoffentlich ein Beginn. Und wir werden über diese Demonstration hinaus sicher weiter sowohl auf der Straße aktiv sein müssen, als auch mit anderen Formen versuchen müssen, das gesellschaftliche Meinungsbild in unserem Sinne weiter zu verändern.
Ich erlebe vor allen Dingen Unterschiede zu früher. Also das heißt, zu der Zeit 80er Jahre, also das heißt Anfang, Mitte 80er Jahre, gab es zum Beispiel in den Medien, gab es überall Leute, die, also auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und in den großen Zeitungen, gab es Unterstützung von Intellektuellen für die, ja, ich denke nur Heinrich Böll ist für mich eines der guten Beispiele, der damals bei den Demonstrationen mit dabei war. Und dann kommt so etwas wie die Heinrich Böll Stiftung jetzt, also ein Hort des Gegenteils, ja. Ich möchte da kurz was vorlesen, weil von einer Politikerin, die ich immer noch sehr schätze, die leider tot ist, für mich eines der ehrlichsten und bedeutendsten grünen Politiker, das war Antje Vollmer, die in ihrem politischen Testament Folgendes geschrieben hat: Meine ganz persönliche Niederlage wird mich die letzten Tage begleiten. Gerade die Grünen, also vor ihrem eigenen Tod, gerade die Grünen, meine Partei, hatte einmal alle Schlüssel in der Hand zu einer wirklich neuen Ordnung, einer gerechteren Welt. Sie war durch glückliche Umstände dieser Botschaft viel näher als alle anderen Parteien. Wir hatten einen echten Schatz zu hüten. Wir waren nicht eingebunden in die machtpolitische Blocklogik des Kalten Krieges. Wir waren per se Dissidenten. Wir waren gleichermaßen gegen die Aufrüstung in Ost wie West. Wir sahen die Gefährdung des Planeten durch ungebremstes Wirtschaftswachstum und Konsumismus. Wer die Welt retten wollte, musste ein festes Bündnis zwischen Friedens- und Umweltbewegungen anstreben. Das war eine klare historische Notwendigkeit, die wir lebten. Wir hatten dieses Zukunftsbündnis greifbar in den Händen. Wer die heutigen Grünen verführt, all das aufzugeben, für das bloße Ziel mitzuspielen beim großen geopolitischen Machtpoker und dabei ihre wertvollsten Wurzeln als lautstarke Pazifisten verächtlich zu machen. Was hat die Grünen verführt? Fragezeichen. Das ist eine sehr bittere Stellungnahme am Ende ihres Lebens, aber ich glaube, eine richtige. Und ich habe mein Gefühl, dass Absichten bringen uns nicht weiter. Also ich habe ja selber Kinder und die sind, also Kinder heißt, die sind jetzt junge Erwachsene. Und das ist nicht das Thema, was die umtreibt. Also das ist, man kann das in den Gesprächen merken, dass das, was mich und andere Leute meiner Generation, und ich kenne jetzt ja nur eine ganze Reihe von auch Friedensforschern, zum Beispiel aus den skandinavischen Ländern, die Alarm schlagen in der Situation, die wir jetzt haben, erreicht die jungen Leute nicht. Das ist, ich werde da in weiteren, gleich noch mit weiteren Fragen auf das eingehen. Aber was ist da passiert? Was ist deine Analyse?
Also erstmal würde ich gerne sagen, nachdem du es vorgelesen hast, danke Antje Vollmer für diese Worte und jemand, der das wirkliche Glück hatte, noch mit Petra Kelly und Gerd Bastian eng zusammenzuarbeiten, kann nur sagen, es ist kaum begreifbar, was dort geschehen ist. Wir haben es natürlich historisch nicht das erste Mal. Die Sozialdemokratie als antimilitaristische Partei hat 1914 die Kriegskredite bewilligt und ist mit heerenden Fahnen in den Krieg gezogen. Mhm. Es scheint ja so zu sein, dass Parteien, die sich dem System annähern und einpassen, die in dem System mitregieren wollen und mitgestalten wollen, das wollte die Sozialdemokratie zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch zunehmend, von diesem System aufgefressen werden. Das System ist eben stärker mit seinen Bindekräften als möglicherweise kleine Versuchungen dagegen zu opponieren. Und die Grünen sind für mich das eklatanteste Beispiel, wie von einer systemkritischen Partei die größte die gefährlichste Kriegspartei werden kann, die wir zurzeit haben. Und die Gründe liegen meiner Sicht nach daran, dass die Machtgier, die Bestandteil, Zipfel von der Macht zu bekommen, so dominant sind, dass man dafür verheerende Ziele aufgibt und sich integrieren lässt. Und ich kann auch nur anknüpfen, was du zu Heinrich Böll Stiftung gesagt hast. Heinrich Böll wird sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen. Und wahrscheinlich müssen wir auch nochmal eine Kampagne machen, dass eine Aberkennung des Namens der Böll Stiftung, die darf diesen Namen eigentlich überhaupt nicht mehr tragen, weil sie mit der Persönlichkeit, der Zivilcourage dieses Menschen nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
Nicht
ansonsten
mehr, genau.
Zu den Veränderungen. Die Generationen nach uns sind zutiefst geprägt durch ein neoliberales Weltbild der individuellen Konkurrenz, des Ellbogens, des Niederhaltens des anderen, des Konsumismus, des persönlichen Fortkommen ohne Solidarität. Dieses prägt sich natürlich aus für eine Bewegung, die basiert auf den Gedanken der Solidarität und der Gemeinsamkeit. Und das ist die Friedensbewegung. Und von daher schlägt sich darin meiner Sicht nach auch nieder, dass es uns heute so schwer fällt, das zu vervollständigen. Wir haben auch keine Leitfiguren mehr, die möglicherweise der Jugend bestimmte Idole sind. Und das waren die Personen, die du genannt hast. Das war ein Böll, das war ein Grass. Das waren auch andere Schriftsteller, bis hin zu Dieter Lattmann, die prägend waren für diese Generation, die sie als Vorbilder gehabt haben. Diese gibt es heute nicht mehr. Und dem wir ja damals nachgeeifert sind. Wir fanden das ja toll, was die gemacht haben und haben uns deswegen ja auch gerne an ihre Seite bei den Sitzblockaden gesetzt, gibt es heute nicht mehr. Das alles zusammen mit wahrscheinlich einer auch schwieriger zu durchschauenden weltpolitischen Lage. Und die geostrategischen Veränderungen mit all ihren Auswirkungen und Konsequenzen führen dazu, dass es heute so schwierig ist, junge Leute zu erreichen. Dazu kommt, und du hast es angesprochen, wir hatten damals Stützpunkte in den Medien, im Stern, im Spiegel, in anderen. Heute haben wir eine Medienopposition und einen Medienhass uns gegenüber, der kaum noch zu überbieten ist. Es ist ja so, wenn wir den Mund aufmachen, ist es entweder rechtsoffen oder Putin-Freund. Es geht ja nicht mehr um unser Anliegen, nämlich Frieden und Abrüstung zu erreichen, Krieg als Institution aus der Welt zu schaffen. Und das wirkt sich natürlich bei einer Generation, die sehr medienaffin ist, auch negativ aus. All das sind wahrscheinlich Elemente, die erklären, warum wir es da so schwierig haben. Ich will aber nochmal sagen, worum es mir heute geht. Mir geht es jetzt und heute darum, die zu mobilisieren und die wiederzugewinnen, die aus Frustration, aus Resignation, aus Enttäuschung, aus beruflichen, persönlichen Gründen sich die letzten Jahre zurückgezogen haben, die aber geistig und gedanklich auch noch bei uns sind. Sonst wären ja die ganzen Umfragen, die ja durchaus immer noch positiv für uns sind, gar nicht zu erklären. Die müssen wir als erstes wieder gewinnen, sich aktiv einzumischen. Und mit denen im Rücken müssen wir versuchen, wiederum gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen. Ich habe da wirklich so einen Etappenplan im Auge, dass man mit denen anfängt, die uns geistig immer noch am nächsten stehen, und das sind Millionen in diesem Lande, die wieder zu gewinnen, aktiver sich einzumischen angesichts einer wahnsinnig zugespitzten, brandgefährlichen Situation, als ersten Schritt, um mit der Ausstrahlungskraft dann auch gesellschaftlich weiter überzeugend zu wirken.
Ich habe immer so das Gefühl, dass es geht mir selber. Also wenn ich drüber rede, das beschwörende Worte. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben nicht aufgepasst, weil zum Beispiel in der Zeit seit den 80er Jahren, als es diese Diversität, eine tatsächliche Diversität der politischen Diskussion noch gab, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, auch in, wie du gesagt hast, Stern Spiegel, war ja, damals hatte ich die abonniert, ja, weil das immer interessant war, was ich habe dann irgendwann 2010, 13, 14, weiß ich nicht mehr genau, habe ich das abbestellt, weil es nicht mehr erträglich war, also für mich. Aber wir haben zugeguckt. Wir haben nicht bemerkt, dass es eine sowas wie Full Spectrum Dominance, was es als militärische Doktrin gibt, also auf allen Bereichen der militärischen Auseinandersetzung, inklusive Cyberwar, inklusive Propaganda, alles zu beherrschen. Also den Weltraum, die Luft, das Land, die Meere, den Cyberraum, wie ich sagte, auch die politische Landschaft sozusagen, also den öffentlichen Diskurs. Und das ist denen gelungen. Also das heißt, wenn wir jetzt antreten, dann geht es sofort los mit Diskreditierung. Und ich will gleich nochmal darauf eingehen, über was wir eigentlich reden, über die Gefahren. Aber ist das nicht auch in der Friedensbewegung gewesen? Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel man immer den Eindruck hatte, die wahre Gefahr geht davon aus, wenn man mit Ken Jebsen zusammen auftaucht. Das ist sofort sanktioniert worden, ist immer eine Geschichte gewesen, über die man redet. Ich habe das gerade selber erlebt. Ich habe versucht, ein Interview mit der jungen Welt zu kriegen, wegen ihrer Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die antworten nicht mal. Ich versuche, Artikel von Sarah Wagenknecht in Free 21 abzudrucken, ohne Kommentierung. Einfach nur, machen die nicht, die antworten nicht. Also wir haben auf Seiten der Linken, und jetzt wählt die junge Generation, wählt AfD. Also wir sind auf einem Zustand, wo das die meisten sind. Also das heißt, ist da überhaupt noch, wenn man jetzt sagt, man will die erreichen, erreicht man sie überhaupt noch? Müsste man nicht heute... Und ist das nicht eine Sache, ein Vorwurf, den wir an uns selber auch richten müssen? Also das heißt,
wenn wir nicht selbstkritisch unsere Tätigkeiten der letzten 20 Jahre betrachten, dann wüsste ich nicht, wie wir versuchen können, aus dieser schwierigen Situation mit dem Rücken an der Wand herauszukommen. Also eine selbstkritische Debatte darüber, was wir alles für Fehler gemacht haben. Jetzt beziehst du dich ja auch im Wesentlichen mit deinen Bemerkungen auf die Etappe seit 2013, 2014, also seit dem ersten Ukraine-Krieg. Und das meiner Sicht nach völlig unverantwortlichem Umgang mit den damals aufbrechenden Protestbewegungen, diese per se zu diskreditieren als sonst was, ist eine der
Regierungsfehler. Also die Mahnwachen, ja, wo Warnwichtel und ja, das ging ja sofort Schwobler los.
Wir beide müssen uns da auch nicht gegenseitig evangelisch oder katholisch machen, weil wir haben ja beide damals versucht zusammenzuführen, was zusammenzuführen ist. Und ich bin ja nun dafür auch mehr als einmal nicht nur kritisiert worden, also dass Menschen rumliefen, über den braunen Rainer redeten, das ist ja noch eine höfliche Umschreibung dessen, was wir damals erleben mussten. Natürlich müssen wir das alles selbstkritisch betrachten, müssen viel, viel kritischer auch mit uns gehen, was wir an Fehler gemacht haben. Meiner Sicht nach beginnt die Fehler schon in der Frage, wie haben wir auf dem Jugoslawienkrieg damals 1999 reagiert. In zweierlei Hinsicht. Meiner Sicht nach haben wir einerseits sektiererisch darauf reagiert, indem wir Grüne und Sozialdemokraten per se als zur anderen Seite gehörig betrachtet haben und Differenzierung nicht mehr gesehen haben. Andererseits haben wir auch unterschätzt, welche globalstrategische Bedeutung dieser erste von Deutschland geführte Krieg für die Gesamtentwicklung bis heute hatte. Und beides sind meiner Sicht nach Fehler gewesen. Wir haben meiner Sicht nach viel zu spät erkannt, die global strategisch grundsätzlichen Veränderungen, die es mit der Unipolarität und der Verlust der Unipolarität gegeben hat und welche Konsequenzen das für unsere Arbeit und für friedensbewegte Arbeit hat. Also da gibt es viele Punkte, die man kritisieren kann. Ich würde aber auch gerne sagen, wir waren ja aber auch in dieser Zeit nicht so ganz erfolglos. Also, dass wir heute ein Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons haben, einen Atomwaffenverbotsvertrag, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Den haben wir mühsam mitentwickelt und dass heute 73 Staaten, Indonesien ist jetzt als eines der größten Länder der Erde mit hinzugekommen, ist auch unser Erfolg. Also auch das ist eine widersprüchliche Entwicklung, die wir in der Widersprüchlichkeit sehen müssen. Also wir sind nicht nur die Loser, wir haben aber meiner Sicht nach politische Situationen falsch, oberflächlich und, um es nochmal auf 2014 die Folgen zu nennen, auch spalterisch eingeschätzt. Wir haben nicht gesehen, dass friedensbewegte Zugänge in den 10er Jahren andere Zugänge waren und sind, als sie in der Friedensbewegung der 80er Jahre waren, sondern haben auf die, die sich neu organisiert, neu entwickelt, neu engagiert haben, völlig sektierisch draufgehauen. Also jeweils einige von uns, auch wiederum nicht alle. Und da haben wir fundamentale Fehler gemacht. die wir heute immer noch spüren und an deren Überwindung oder Annäherung verschiedener Teile der Friedensbewegung wir bis heute noch arbeiten, weswegen wir bis heute auch ähnlichen Truppen auch immer noch diffamiert werden. Also das ist die Situation. Und was es dem Gegner, dem politischen Gegner gelungen ist, ist, den Spaltpilz überall dort zu setzen, wo er wollte. Also da haben sie wahnsinnig gelernt aus der Auseinandersetzung der 80er Jahre und haben meiner Sicht nach strategisch, und wir können ja die NATO-Dokumente nachlesen, wo sie beschreiben, was sie machen wollten, das haben sie strategisch schon exzellent gemacht und wir sind auf viele Dummheiten reingefallen.
Wie ist denn die Verbindung jetzt, also innerhalb der Friedensbewegung, zu wie vielen Gruppen von Jugendlichen, also wie groß ist die Anzahl der jungen Menschen, sage ich mal, bis 30, wenn ich das mal da...
110%. Ja, also wobei man Friedensbewegung, Bewegung kann man ja sehr schwer quantifizieren. Von daher ist es natürlich auch immer ein Annäherungswert. Aber es ist ein geringer Anteil. Wobei es in den letzten Monaten mein Eindruck durch das Entwickeln von Jugendbündnisse gegen Wehrpflicht eine neue Impulse gibt. Das ist noch nicht massenwirksam, aber sie gibt es. Genauso wie die Bewegung zur Verteidigung und zur Einführung der Zivilklausel. Auch das ist keine Massenbewegung, aber sie gibt es. Und sie hat auch junge Menschen an den Universitäten mit einbezogen, die eben nicht nur ein Hort neoliberaler Verblödung sind. Also es gibt Ansätze, aber die sind ungenügend weiterzuentwickeln und brauchen deutlich eine Verstärkung. Es gibt auch bei den Naturfreunden die Aktivitäten mit ihrem Friedensmarsch, wo junge Menschen gelaufen sind. Also es gibt Ansätze, aber noch ungenügend. Aber um es mal positiv zu sagen, diese Ansätze müssen ausgebaut und weiterentwickelt werden.
Es gibt zum Beispiel in den USA, es ist ganz klar, dass auf der Jugendseite ist das Thema Gaza-Krieg, Palästina, Israel ist ein starkes Argument. Also das heißt, das fand ich wirklich frappierend. Das sind die einzigen Bilder, Dokumente, Gespräche, die ich kenne, wo ich Erinnerung an die Anti-Vietnam-Kriegs-Situation gedacht habe, wo junge Leute also sozusagen losgehen und auch entsprechend bearbeitet worden. Also Berkeley, diese Demonstration, also man sieht das ist, sind wir da nicht viel zu lange aus dieser Trickkiste, der zum Beispiel, sage ich mal, Boycott der Westman Sanctions, also sich davon wegzuhalten und zu sagen, der Apartheidstaat Israel ist irgendwie sakrosankt und wir müssen uns da zurückhalten. Damit sind wir ständig, wenn ich reingucke in meinen eigenen Eintrag und deinen Eintrag in Wikipedia, sehe ich diese klassische Antisemitismus-Sache, wo ich jetzt sagen würde, in der Situation jetzt würde ich gerne mal fragen, ob denn Palästina ein Existenzrecht hat, sollten wir mal drüber reden. Nicht nur bei Israel, ob nicht Israel behandelt werden müsste als moralischste Genozidarmee der Welt jetzt, wie man damals Südafrika behandelt hat, weil sie aus demselben gedanklichen Umfeld stammen. Also wir haben uns da doch ganz schön vorführen lassen. Aber wäre das auch etwas, was in Deutschland wirkt? Ich will jetzt nicht nur negativ. Wäre das etwas, wo man junge Leute mitkriegt?
Also wenn ich sage erstmal international nochmal, es ist ja nicht nur die USA, wo diese große Bewegung gegen den Gaza-Krieg und für waffenstillische Verhandlungen vorhanden ist. Sie ist in ähnlicher Weise in Großbritannien vorhanden. Die Demonstrationen in London mit über 800.000 waren die größte Demonstration seit Irakkrieg, teilweise größer. Und sie waren auch jung geprägt. Und jung nicht nur migrantisch, sondern jung auch von weißen Briten, die dort zu 10.000 mitdemonstriert haben. Auch bei uns gibt es diese Aktion und diese Bewegung. Und wenn ich mir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt keine Palästinenser oder keine Araber sind, ansehe, sind es im Wesentlichen auch junge Leute. Also da kommen junge Menschen wieder durch einen anderen Zugang zur Friedensbewegung. Und ich kann nur sagen, wir werden auch am 3.10. einen in Häkchen sehr großen palästinensische Beteiligung an dieser Demonstration haben. Wir haben sie ja auch sehr zentral mit auf der Abschlusskundgebung eingebunden. Also auch da versuchen wir, die Zugänge zum Frieden für uns alle verfügbar zu machen. Jetzt muss ich immer bei Deutschland sagen, Deutschland und Palästina und Deutschland und Israel ist natürlich durch unsere eigene Vergangenheit eine besonders komplizierte Frage. Was nicht entschuldigt, das, was Völkermord ist, auch Völkermord zu nennen und das, was Genozid ist, auch Genozid zu nennen. Ich denke, das müssen wir machen, auch gegen diese ganze Antisemitismuskeule, die ja an Primitivität und Dummdreistigkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten ist. Müssen wir in dieser Frage dazu stehen, dass Waffenstillstand, Frieden in dieser Region heißt, den Kriegstreiber Israel auch ganz deutlich zu benennen und ganz deutlich zu fordern. Waffenlieferung an Israel ist ein No-Go. Geht überhaupt nicht und ist strikt abzulehnen, um einfach eine Überlebensmöglichkeit überhaupt für die Palästinenser und jetzt natürlich auch schon für die Libanesen und jetzt müssen wir sagen, die Jemeniten dazu, überhaupt zu ermöglichen. Also die Warnung vor einem großen regionalen Krieg muss und wird auch auf der Demonstration am 3. Oktober eine wichtige Rolle spielen. Wir sind uns dessen bewusst. Ich freue mich über die jungen Menschen, die sich da engagieren. Ich weiß aber, dass dieses Thema mit der deutschen Vergangenheit auch ein kompliziertes Thema ist. Und von daher bin ich dafür eine sehr solidarische Diskussion mit vielen, die Zweifel haben und die Nachfragen dazu haben, was eine klare Absage auch ist an die ganz primitive Hetze, die du und ich ja nun auch tagtäglich erleben. Also uns den Vorwurf des Antisemitismus zu machen, während Israel Völkermord begeht, ist einfach eine Lachnummer.
Ich kann's nicht mehr hören. Also bei mir hat das mittlerweile den Effekt, dass ich merke ja, es ist ein Werkzeugcharakter. Es ist nicht eine ehrliche, so nicht. Es wird immer gesagt, man hat Befürchtungen und man ist entsetzt und hat Angst. Und ich sehe einen geschickten Einsatz davon, wenn ich daran denke, dass wir zum Beispiel, ich habe ja diese Doku gemacht über die israelischen Nuklearwaffen. Die Israelis haben eine unklare Nuklearstrategie. Also da Samson Option heißt die. Nach der biblischen Geschichte von Samson, der selbst den Tempel zum Einsturz bringt, um die Philister zu töten. Und es gibt Aussagen dazu, nicht offizielle, weil es überhaupt, man weiß noch nicht mal, wer den Finger auf dem Atomknopf in Israel hat, die ja sagen, für den Fall, dass Israel in Gefahr ist, werden wir die ganze Welt mit in den Abgrund nehmen. Es wurde gesagt, auf jede europäische Hauptstadt ist eine israelische Rakete gerichtet. Das war von einem Militärhistoriker, der das gesagt hat. Es wurde gesagt, das nächste Mal steigen wir nicht allein in den Ofen. Also das sind alles Aussagen, wo eine Unklarheit ja gehalten wird und wo ich doch auch erwarte in der Situation jetzt, wenn man sieht, wie dort agiert wird, ohne Bremse, ohne irgendeine Anhalten, und das mit 63 Mal Ovation im amerikanischen Parlament für Netanyahu, eine der übelsten Figuren, die wir zurzeit überhaupt auf der Welt haben, als Politiker, also ein Kriegstreiber, ein Apologeten des Massenmordes, wo darüber im Parlament in Israel geredet wurde, ob man Gefangene vergewaltigen darf oder ob man sie erschießen darf, um ihre Betten zu haben, wenn die für israelische Soldaten. Das sind alles Zustände, wo wir ja daraus gelernt hatten, was deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben oder überhaupt Deutschland angerichtet hat, dass so etwas nie mehr passieren darf. Und jetzt sagt man, wir müssen aber vorsichtig sein, weil das ja von den Leuten angerichtet wird, die wir massakriert haben. Aber ein Massaker macht ein zweites Massaker nicht wieder richtig. Also das ist etwas, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, meine Frage, auf die ich raus will, ist, man könnte jetzt ja sagen, und das würde ich erwarten eigentlich von einer Friedensdemonstration und auch von politischen Forderungen, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, Israel die Waffen abzuschneiden und das Erdöl. Dann wäre, wenn die Amerikaner das tun würden und wenn die arabischen Staaten, die sich ja auch nicht vornehm zurückhalten an der Stelle, wenn die sagen würden, Schluss mit den Erdöllieferungen, Schluss mit den Waffenlieferungen, dann reden wir von Wochen. Wo das nicht mehr funktionieren würde. Wir sind sehr zurückhaltend in den Forderungen angesichts einer sich auftürmenden Bedrohung. Das heißt, der Einsatz von Nuklearwaffen ist nicht mehr unmöglich zu denken in dieser Situation mit diesen Leuten, wie die agieren jetzt heute in Beirut zum Beispiel.
Ich habe dem nicht hinzuzufügen. Also die Forderung, dass die Waffenlieferungen, und zwar geht es ja um die, sind ja die beiden größten Waffenlieferer, die USA und Deutschland.
Ja.
Wenn die beiden ihre Waffenlieferungen stoppen, kann Israel den Krieg keine 3 Tage mehr führen. Und das ist meiner Sicht nach eine absolute Kernforderung, die man erheben muss. Und die Ölforderung richtet sich an die umliegenden arabischen Länder. Und die Ambivalenz dieser Länder hast du gerade selber beschrieben. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Es ist leider der Gedanke der arabischen Solidarität ist auch ein Gedanke, der in Sonntagsreden gepredigt wird und im tagtäglichen Leben nicht gemacht wird. Das muss man ja, glaube ich, auch in der Deutlichkeit sagen. Und ich stimme dir vollständig zu, wenn wir über die Atomkriegsgefahr heute reden, muss man deutlich sagen, dass eine der größten Atomkriegsgefahren von den israelischen Atomwaffen ausgeht. weil die völlig unkalkulierbar eingesetzt werden, wenn immer, und jetzt ist die wirklich offene Frage, jemand, ist es der Kriegsverbrecher Netanjahu oder ist es sogar nur die Armeeführung, die es für richtig hält? Also ich sehe das wie du, eine absolute Gefahr, dem ist aus meiner Sicht da überhaupt nichts hinzuzufügen.
Ich will jetzt auch nochmal, weil in unseren Kreisen, ich weiß jetzt nicht, ob bei dir, wir sind im Endeffekt im Argumentieren, weil wir sind ja eine Art Resteverwerter leider der Medienberichterstattung der Großmedien, die dann kritisch oder anders nochmal neu durchgearbeitet werden. Wir sind ganz schlecht im Agenda-Setting, wie das heißt, also Themen zu benennen, über die geredet werden muss. Aber was mich auch schockiert hat, ist dieses allgemeine ausgeleierte Verhältnis zum Gerede über Einsatz von Nuklearwaffen. Ich habe das gerade, ich habe es gerade bekommen von dem Michael Clark, Professor of Defense, also Verteidigungsstudien, und den früheren Direktor vom Royal United Services Institute, also der Streitkräfte, der da relativ locker drüber redet, dass er sagt, er hofft, dass es die Freigabe für die Storm Shadow und Scalp, also für die Langstreckenwaffen gegen Russland gibt. Und auf der anderen Seite haben wir Sergei Karaganov, der in einer fast obszönen Weise geredet hat darüber, dass Gott ja den Russen die Nuklearwaffen gegeben hat und sie müssten jetzt langsam mal zeigen, wo der Hammer hängt. Also da wird leichtfertig, ich weiß, das ist immer, wo man sich fragt, leichtfertig darüber geredet, über etwas, was tatsächlich das Ende von Dutzenden, 100 Millionen Menschen bedeuten könnte.
Von Europa.
Von Europa. Also das heißt, die 80er Jahre war ja, besuchen Sie Europa, solange es es noch gibt. Ja, da sind wir ja kurz davor. Das ist etwas, wo, also wir müssen sozusagen konstatieren. Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach zum Beispiel Petra Kelly. Es gibt gerade eine grottenschlechte Doku über Petra Kelly im Fernsehen, wo sie dargestellt wird als Vorreiterin des Klimawandels. Petra Kelly war vor allen Dingen eine Kämpferin für die Abschaffung von NATO und Warschauer Pakt und für Abrüstung. Das war, und der Umweltschutz war eine Sache, die mit rein, also ein anderes Verhältnis zur Natur, einen Frieden zu schließen mit allen Teilen des Erdballs, mit dem er das kann. Tiere, Menschen untereinander. Also das war sozusagen ein friedlicher Ausblick. Und jetzt haben wir, wie ist das Verhältnis, wie kommen wir zum Beispiel in diese Gespräche, dass dieses Reden über den Nuklearkrieg, Florence Gaub, die sagt, das Gefährlichste an den Nuklearwaffen ist, dass wir Angst vor ihnen haben, vor dem Einsatz. Ist ja gar nicht so schlimm, oder? Wie kriegen wir diese Leute weg aus ihren Positionen? Wie kämpfen wir gegen das Ausleiern der moralischen Verhältnisse, der Realitätsverhältnisse, was ein Atomkrieg bedeutet?
Das Erste hast du schon gemacht. Wir müssen es überhaupt wieder thematisieren. Weil Atomwaffen sind ja die letzten 20 Jahre, außer in kleinen Gruppierungen, die sich damit beschäftigt haben, kein großes Thema gewesen. Und wir haben heute eine Debatte über Atomwaffen, die ist völlig unverantwortlich. Da wird diskutiert, als ob das die Fortsetzung der Artillerie war. Was der Adenauer mal gesagt hat, als es um die Göttinger Achte, also um die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik in den 50er Jahren ging. Und wir müssen dieses wieder zum Thema machen. Das ist ein Ziel unserer Demonstration und ich will bewusst sagen, es ist unsere Aufgabe nach der Demonstration. Und wir werden hoffentlich am Ende dieser Demonstration mit was rauskommen, was jeder wieder mitnehmen kann und anhand dessen man mit den Menschen diskutieren kann darüber, dass diese Gefahr riesengroß ist und dass man sie jetzt abwenden muss. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir sind an einem Punkt und weißt du, ich habe ja diesen Krefelder Appell von der ersten Minute mitgemacht. Ich bin auf der Gründungsversammlung gewesen, da war ich AStA-Vorsitzender. Da bin ich hingekommen wie eine Jungfrau zum Kind, weil jemand vom AStA dahin sollte. Und dann habe ich begriffen, wie wichtig das ist. Und dann haben wir angefangen, Unterschriften zu sammeln. Und diese ersten Unterschriftensammlungen waren saukompliziert. Weil keiner wollte gegen Atomwaffen unterschreiben, weil keiner so richtig wusste, was das ist, wie gefährlich sie sind, welche Bedeutung sie haben, wie sie strategisch einordnen. Und das haben wir in Aufklärung, in vielen Gesprächen verändern können. Da hat er natürlich beigetragen, solche idiotischen Äußerungen, die es dann aus den USA damals auch gab, fahrt doch nach Europa, solange es nur möglich ist. Also die Werbung damals in den Reisebüros. Und diese Aufklärungsarbeit, die ist schwierig, aber an der kommen wir nicht vorbei. Und die müssen wir unter den neuen Bedingungen des Internets und des Onlines machen. Jeder an seinem Platz und überall dort, wo wir stehen und wirken. Wir konnten damals auch nicht wissen, dass aus den wenigen Unterschriften zu Beginn mit einmal irgendwann mal 5 Millionen wurden und dass sich das Klima total verändert hat. An dieser Aufklärungsarbeit kommen wir nicht vorbei. Und ich will nochmal in Gedanken, das war wirklich schwierig zu Beginn. Du wirst dich wahrscheinlich auch noch an diesen wunderbaren Satz erinnern, den es damals immer gab, wenn jemand nicht unterschreiben wollte. Der hieß nämlich der Satz, geh doch nach drüben. Dieses drüben gibt's ja nicht mehr. Aber diesen Satz bis heute, du bist rechtsoffen oder du bist Putin-Knecht, ist die gleiche, eine ähnliche Diffamierung gewesen. Und auch bei den Medien, bei aller Unterschiedlichkeit der Medien, zu Beginn der Auseinandersetzung waren auch die Medien bis hin zur Frankfurter Rundschau und Ähnliches nicht auf unserer Seite. Das hat sich verändert. Um diesen Veränderungsprozess so schwierig er ist, den müssen wir jetzt einleiten. Das ist ja auch mein Gedanke, warum ich sage, es müssen als erstes die mitmachen, die schon über bestimmte Erfahrungen verfügen, die ein bisschen frustriert, resigniert oder andere Sachen jetzt zu tun hatten die letzten Jahre. Die müssen wir als erstes gewinnen, um mit denen zusammen dann auch in eine größere gesellschaftliche Breite zu kommen. An dieser Aufklärungsarbeit unter den jetzigen Rahmenbedingungen mit vielleicht besseren Möglichkeiten online, mit viel schlimmeren Möglichkeiten, was die Massenmedien oder die sogenannten Qualitätsmedien angeht. An dieser Aufklärungsarbeit kommen wir einfach nicht vorbei und wir machen das, das sage ich ganz ehrlich, wir machen es mit dem Rücken an der Wand. Wir sind in einer verdammt gefährlichen Situation, die kann man in ihrer Dramatik eigentlich gar nicht überzeichnen. Du hast ein paar Beispiele genannt, die Zitatensammlung für ja einfaches Spielen mit Atomwaffen, als ob man das wie so ein Gamespiel ist. Kommen wir nicht vorbei und diese Aufgabe müssen wir uns stellen.
Ich habe auch eine von den Sachen, die mir wichtig ist, aber das würde ich gerne wissen, das ist, alle mit allen zu reden, mit denen man zusammen gemeinsame Interessen hat. Das heißt, wenn jetzt eben 30% der jungen Leute AfD wählen, dann ist die Gruppe, die sich gegen den Ukrainer ausspricht, ist dort vorhanden. Und ich betrachte das einen der großen strategischen Fehler der Friedensbewegung, nicht zu sagen, mich interessiert, der Frieden ist der entscheidende Faktor. Also wie Willy Brandt gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ja, ist der entscheidende Faktor. Also ich rede mit allen, ich werde kein AfD-Anhänger werden, aber wenn ich nicht mit Leuten rede, kann ich niemand von irgendetwas überzeugen. Also dieses Ausgliedern war eine der dümmsten Varianten. Also das heißt zu sagen, man geht in den Diskurs, man geht in den Disput, aber man sagt, jeder, der guten Willens ist, mit dem wird geredet. Also ist das ein Lerneffekt, der in der Friedensbewegung da ist, oder
ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist zumindest meine Position. Also wenn wir nicht mit allen reden, wenn wir im Osten mit fast 40% der Bevölkerung nicht mehr reden, wie bekloppt müssen wir eigentlich sein?
Genau.
Also wir müssen mit allen Menschen guten Willens reden und versuchen, sie zu überzeugen. Und dazu gehören ganz eindeutig für mich auch die Wählerinnen und Wähler der AfD. Und wer das nicht sieht, vergibt die Möglichkeit, zu einer gesellschaftlichen breiten Bewegung und zu einer Veränderung der Stimmung in diesem Lande zu kommen. Jetzt sage ich aber auch, das heißt nicht, dass wir dort, wo wir die AfD scharf kritisieren, das nicht machen. Ich kritisiere die Politik der AfD zu Israel und Palästina aufs Schärfste. Ich kritisiere ihre wahnsinnige Aufrüstungspolitik. Also nicht nur 2, sondern 3% zu fordern. Ich kritisiere ihre NATO-Position. Aber ich muss mit den Menschen, die ja teilweise auf wirklich guten Willens für Frieden sind, muss ich reden. Wenn wir das nicht machen, ich kann doch auch gar nicht wissen, wer das ist. Soll ich jetzt erstmal von jedem eine Eintrittskarte verlangen, bevor ich mit ihm rede? Das geht doch alles. Ist doch ja, Unsinn.
Wir haben Leute kennengelernt. Ich war ja 2017 auf der Friedensfahrt, Rainer Rothfuss dabei. Ist AfD jemand, mit dem ich sofort, das ist sozusagen eine Kategorie, mit dem ich gerne darüber rede. Und dann, ich war bei den Grünen, brauche ich jetzt nicht erzählen, Anton Hofreiter, ich kriege Pickel, wenn ich da dran denke. Ja? Also das heißt, das ist ja nicht mehr so verteilt, dass es klar ist. Und vor allen Dingen, worum es mir geht, diese Leute kriegen ja, die AfD ist ja, sag ich mal, auch eine Wahl, wo Leute sagen, so nicht weiter. Ja, und wir brauchen jetzt nicht über die Themen reden, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, wo wir nicht mitgehen. Wozu gehört, wenn man genauer hinguckt, dass sie eben für die NATO sind? Ich glaube auch im Zweifelsfall würden viele von denen schnell umkippen und auf ganz auf der NATO-Linie sitzen. Aber das gilt die Wähler und die Leute, die da dran sind, sind Leute, die unzufrieden sind mit dem Ganzen. Das ist etwas Ganzes und ich realistisch gesehen, wir sozusagen sowohl Linke als auch Friedensbewegung sind so sexy wie der Tanzsee des katholischen Jugendzentrums in Castrop-Rauxel, nämlich gar nicht. Ja. Und das ist jetzt auf einer anderen Seite und da muss man gucken, wie auch man muss verstehen. Also ich denke, eine von den Sachen ist auch zu verstehen, nicht immer zu beurteilen, warum die Leute das machen, sondern verstehen, was sie machen und ins Gespräch kommen wieder miteinander. Also miteinander, wirklich miteinander zu reden und ernst zu nehmen. Und dann ist eine weitere Forderung, die mir immer fehlt, ist, dass wir dahin kommen müssen, dass eigentlich diese direkte Demokratie, das heißt, dass wir gefragt werden. Was wir ja erlebt haben, ist, dass der komplette Bereich, also Medien, die Politik, die Einflussmöglichkeiten sind uns komplett genommen worden. Und eine von den Möglichkeiten, die es gibt, um relevanten Einfluss zu haben, eine Einflussmöglichkeit, die jede Diskussion fundamental verändert, ist direkte Demokratie. Wenn eine Diskussion bedeutet, dass eine Entscheidung daraus werden kann, die Realpolitik wird, hat eine Diskussion einen Wert. Ansonsten sind wir ja sozusagen nur am Labern, am Reden, ohne Bodenhaftung zu entwickeln. Ist direkte Demokratie auch etwas, was ein Thema ist in der Friedensbewegung?
Lass mich noch mal zwei Gedanken. Erste Gedanke sagen, also bei aller Kritik an der AfD, wenn man die Situation analysiert, die Hauptkriegsgefahr, die Kriegstreiber, ist für mich die sogenannte extremistische Mitte.
Ja.
Und wer das nicht analysiert, kann auch nicht analysieren, wie man strategisch vorgehen muss. Das heißt, natürlich müssen wir mit denen reden, die aus meiner Sicht nach falsch wählen, aber möglicherweise für Frieden durchaus ansprechbar sind. Das heißt aber für mich natürlich auch, dass ich auch mit den Millionen, es sind ja noch Millionen Wählerinnen und Wähler von den Grünen und von der SPD rede, wissen zurzeit, dass das Reden mit den grünen Wählern vielleicht das komplizierteste Reden ist, weil da der sogenannte Anti-Putin-Hass oder wie immer man es nennen soll, also fast mit der Muttermilch aufgesogen worden ist. Also wir müssen mit denen reden, ja, absolut. Und wir müssen auch klar sagen, dass die Kriegsgefahr zurzeit ausgeht. Und die geht, alleine schon, weil sie nicht an der Regierung sind, nicht von der AfD aus, wie schnell die umkippt. Da können wir ja mal im europäischen Vergleich gucken. Und da sehen wir Frau Meloni. Und ich bin nicht sicher, wie Frau Le Pen reagieren würde, wenn sie Präsidentin von Frankreich wird. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zweitens, direkte Demokratie. Ich will das ganz praktisch beantworten. Mir schwebt vor, dass wir eine Bewegung entwickeln, die in der Lage ist, eine Volksbefragung gegen die Mittelstreckenwaffen zu organisieren. Das ist mein Ziel.
Genau.
So, wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Ob das legal geht, wo die Voraussetzungen so fehlen, ob das über kluge Schritte auf Landesebene geht, weiß ich nicht. Oder ob wir es selber machen müssen. Selbstorganisierte Volksbefragung oder Volksabstimmung, weiß ich noch nicht. Aber ich finde schon, die Menschen in diesem Lande müssen zu dieser Menschheitsfrage, die jeden Einzelnen auf Leben und Tod betrifft, befragt werden. Und das geht nicht nur darüber, dass das Parlament, das ja bisher noch nicht mal befragt worden ist, irgendwann einmal darüber diskutiert. Das ist überhaupt nicht ausreichend. Von daher, jawohl, für mich ist der nächste Schritt direkte Demokratie ganz praktisch. Wir müssen eine Stimmung schaffen in diesem Lande, die geradezu danach schreit, dass man eine Volksbefragung gegen diese Mittelstreckenwaffen macht.
Mhm. Ich habe noch einen Punkt, der mir beim Betrachten, der für mich wichtig war. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab diese Diskussion zwischen Jeffrey Sachs und Mörsheimer. Mörsheimer als Vertreter der Realpolitik, Jeffrey Sachs als Vertreter des gebildeten Amerika, sage ich mal. Ja, also wo man sich wünscht, wenn es sie doch gäbe, wo Judge Napolitano ja immer sagt, wann werden sie endlich Außenminister? Und er dann sagt, wollen sie mich bestrafen? Ja? Also mit dieser Tätigkeit. Aber da ist das Interessante, ist, dass Mörsheimer eigentlich sagt, wir müssen Frieden mit Russland, das sollten wir unbedingt halten. Aber damit wir den Konflikt mit China bestehen können. Weil unser wirklicher Konkurrent ist China und Realpolitik bedeutet, die Welt ist anarchistisch. Es kann, ich nenne das die Highlander-Doktrin, es kann nur einen geben und der muss USA sein und alles andere ist dahinter. Und Jeffrey Sachs sagt, oh bitte nicht, das mit den Chinesen wird man anders hinkriegen. Die ticken anders, die funktionieren nicht wie wir. Also was du da sagst, Sie verstehen sich ja sehr gut, ja, also halten viel voneinander. Das sind zwei der wichtigsten Intellektuellen in den USA. Sagt er, das ist sozusagen Projektion. Das amerikanische Denken projiziert auf die Chinesen, die ticken aber anders, die funktionieren anders. Und das ist etwas, wo, also sozusagen an dieser Ecke sind sich ganz viele, auch konservative Amerikaner, dort gibt es einen soliden Satz an konservativen Leuten, wozu auch, sag ich mal, Tucker Carlson und so weiter, jetzt Tulsi Gabbard, man sieht ja, was für Koalitionen da möglich sind in den USA, die jetzt auf dieser Ebene zusammenkommen, also Tulsi Gabbard als ausgewiesene Linke innerhalb der Demokraten. Und die sagen jetzt aber, die haben einen ähnlichen Blick da drauf und sind auf dieser Russlandlinie ähnlich. Das ist bei uns ja frappierend, dass ich suche die Leute in der SPD mit der Lupe. Also das ist ja die Partei der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Bar. Also die heute wahrscheinlich sofort ausgeschlossen würden aus der SPD. Ja, sozusagen, das würde keine, hätten eine Lebenserwartung von 2 Wochen mit ihren Vorschlägen da drin. Kriegen wir sowas hin? Kriegen wir sowas hin? Gibt es Anzeichen? Oder wie wollt ihr da rangehen? Oder wir also da rangehen?
Ich sehe diese aufgeklärten Konservativen, die es in den USA gibt, mindestens in der Russland-Frage. China-Frage ist da viel komplizierter.
Also viel komplizierter, exakt. Ja, deswegen habe ich es angesprochen.
Ich bin vor 3 Wochen in China gewesen. Wir können gerne über China diskutieren. Und den Irrglaube, dass man China in irgendeiner Weise besiegen kann. Da kann China vernichten durch einen Atomkrieg, das kann man. Dann vernichtet man die Welt. Ansonsten kann die USA sich abschminken, dass sie ökonomisch, politisch, moralisch, ethisch, strategisch die Chance hat, China zu besiegen. Das sehe ich überhaupt nicht. Da kann man nur zu einer kooperativen Ausgleich kommen, wo die beiden Seiten in einem wirklichen Wettstreit auf friedliche Art und Weise die Welt dann wirklich zu was Besserem bringen. Also das sehe ich überhaupt nicht. Diese Intellektuellen gibt es in Deutschland zurzeit überhaupt nicht. Das muss man in der Deutlichkeit auch sagen. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Telcek ist eine Ausnahme, der sich ja sehr, sehr positiv äußert. Ja, vielleicht kann man bei den Sozialdemokraten auch solche Leute wie Verheugen und selbst Rolf Mützenich kann man ja noch dazu nehmen, die mindestens versuchen, das Argument Diplomatie und man muss miteinander reden, wieder in die Diskussion zu bringen. Die SPD hat sich fundamental verändert im negativen Sinne. Und die SPD wird sich aber auch das ist nichts Neues gegenüber den 80er Jahren, erst wieder verändern, wenn es eine entsprechende Bewegung bei den Menschen gibt. Also es war immerhin die Partei der Raketenstationierung. Schmidt war Kanzler der SPD. Es hat zig Parteitage der SPD gegeben, die ihre Stationierung auch begrüßt haben, bevor es die Wende gab. Und ich sehe auch kurzfristig bei der SPD zunehmend Stimmen kritisch. Die wird man auch auf der Demonstration sehen. Ich muss mit vielen Positionen, die haben, nicht übereinstimmen, aber ich sehe bei der Raketen, bei den Mittelstreckenwaffen eine Möglichkeit, die SPD zu drehen. Die sehe ich. Ich sehe es schwieriger, deutlich schwieriger bei der Ukraine. Der Ukraine-Konflikt wird nicht in Europa entschieden. Entweder der globale Süden und das Ruinieren der Ukraine zwingen alle an den Verhandlungstisch oder es wird noch lange gehen. Europa hat sich abgemeldet in dieser Auseinandersetzung und Deutschland erst recht. Es ist beschämend bis auf die Knochen, aber das ist die Realität. Und da wird auch kein Kanzler, wer immer Kanzler wird, rauskommen. Ja, also von daher glaube ich, dass für mich die Hoffnung liegt, und da bin ich ganz bei Rolf Mützenich, wir brauchen diese internationale Kontaktgruppe, Brasilien, China als Leading Organization, Leading Nations, die zusammenführt hin zu Verhandlungen, zu einer Verhandlungslösung. Europa ist da wirklich peripher.
Danke für die klare Analyse. Ich will kurz auch noch mal einmal da rein, weil das zum Beispiel, was jetzt John Mersheimer gesagt hat, ist ja, also das sagt, die Welt ist anarchistische Machtkonglomeration und die einzige Möglichkeit, hat übrigens auch Hendrik Imbroda mal für Israel so gesagt, ist der größte Hurensohn unter der Sonne zu sein, sodass alle anderen Angst haben. Dann ist man nicht in Gefahr, selber umgebracht zu werden. Das erleben wir gerade, wie das aussieht, und wir können es auch bei den Amerikanern erleben. Das ist ja ganz klar keine Perspektive für den Rest der Welt. Also für alle anderen Länder können die diese Vorstellung, dass nur der Hegemon muss mit Star Spangled Banner unterwegs sein, ist die einzige, das ist für USA eine relativ dumme Vorstellung, wo ich überrascht bin. Also das ist wirklich
die entspricht übrigens auch nicht mehr dem politischen, ökonomischen Potenzial dieses Landes.
Nein, also,
das hat sich fundamental
hast du ja richtig gesagt, China, du kommst gegen China auf diese Weise gar nicht mehr an.
Du kannst auch gegen sagen, die Zusammenarbeit von China und Indien, so kompliziert die ist, nicht an. Und das könnte sich alles noch weiter träumen. Also die geostrategischen Veränderungen dieser Welt sind so fundamental, wie sie in der Geschichte vielleicht zwischen 1815, 1918, 19 und 1945 waren. Das muss aber erstmal akzeptiert werden von denen, die ihre Machtposition verlieren. Und darum geht meiner Sicht nach die große global-strategische Auseinandersetzung zurzeit. Deswegen steht sie auch so spitz auf Knopf, weil die Verlierer in diesem Spiel nicht kampflos aufgeben wollen, sondern immer noch versuchen, ihre Macht- und Hegemoniepositionen zu behalten. Das ist die USA und als Anhängsel Europa. Aber das wird nicht funktionieren.
Wird nicht, ist auch keine Perspektive. Das ist ja das, worauf ich raus will. Es ist nicht klug. Klug wäre, sich jetzt an die Spitze einer Gedankenrichtung zu stellen, die sagt, wir haben eine Option für ein gemeinschaftliches, für ein globales Herrschaftssystem, das für alle erträglich ist, das für alle eine Perspektive bietet. Also sozusagen vom Tellerwäscherland zum Millionärsland mit dabei. Das hat China geschafft, das muss man sehen. Das hier ist eine große Glaubwürdigkeit, die sie haben für die dritte Welt. Die können sagen, guckt, wo wir waren, zweitärmstes Land der Welt, 49. Und guckt, wo wir jetzt sind, wahrscheinlich schon Nummer 1, mindestens aber Nummer 2, ist ja mal ein Argument für die anderen, zu sagen, wir können euch zeigen, wie das funktioniert. Und wir müssen, wäre das nicht auch, also worauf ich raus will, bräuchten wir nicht auch Thinktanks? Also das heißt, und Gespräche, ich meine auch Bürgergespräche, wo man sich drüber überlegt, welche Rolle, also Deutschland kann ja keine Rolle spielen, die irgendwie geostrategisch relevant ist, aber auf der Ideenseite könnten wir eine Rolle spielen wie Schweden in den 80er Jahren und in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt hat. Als kleines Land mit 11 Millionen Einwohnern hat es einen immensen internationalen Einfluss gehabt, indem es mit guten Ideen, damals sozialdemokratische Palmer-Ideen, aufgetreten ist und zu einer moralischen Supermacht wurde. Nicht wie jetzt Annalena Baerbock, aber dieses Reden darüber oder das Ideen entwickeln, wie die Bedeutung, wie Europa sich retten kann aus dieser Hegemonialideologie, die es in den Untergang treiben wird. Das ist doch auch eine Aufgabe, die ich nicht der CDU, nicht der AfD, nicht den Grünen, nicht der SPD überlassen kann, weil sie haben Zeit genug etwas getan, muss jemand anders anfangen jetzt.
Also ich wäre ja froh, wenn aus diesen Parteien Ideen in diese Richtung kämen. Das wäre ja hilfreich. Nein, also meiner Sicht nach muss das die Friedensbewegung leisten. Wir versuchen es ja mit der Wiederbelebung der Grundgedanken der gemeinsamen Sicherheitspolitik. Das International Peace Bureau mit anderen hat ja den Olaf Palme
Report. Ich will kurz reingehen, weil das wichtig ist. Also die gemeinsame Sicherheitspolitik bestand aus der Idee, dass ein Atomkrieg niemand gewinnen kann. Deswegen gibt es ein gemeinsames Interesse, ihn zu vermeiden. Und das Interesse sieht auch so aus, dass man die Position der anderen Seite versteht und in die eigenen Überlegungen mit einführt und dadurch versucht, immer im Vorfeld Dinge zu durch Verhandlungen zu lösen. Deswegen gab es dann auch diese, das hat ja wirklich gut KSZE, also diese Organisation, die gesagt haben, wir gehen erstmal da und bevor es irgendwie ernst wird, haben wir Institutionen, in denen geredet werden kann. Das hat, Idee kam damals auch wieder, diese Bar, Palme-Kommission, ja. Egon Bahr-Vorsitzender, mit Karl Friedrich von Weizsäcker, also dem Physiker und Philosophen, diese Sachen ausgearbeitet. Das war eine Sternstunde deutscher Außenpolitik.
Ja. Nochmal, Sicherheit gibt es nur im Doppelpack. Die Sicherheit der einen Seite gibt es nur, wenn die Sicherheit der anderen Seite gewährleistet ist. Das ist die Grundphilosophie der Palme-Kommission. Und wir brauchen eine Wiederbelebung. Wir brauchen den Diskurs. Wir müssen ihn selbst organisieren, was nicht einfach ist. Weil wir haben im Gegensatz zu den 60er Jahren, wo dieser Diskurs ja auch schon mal eine Rolle spielt, keine Thinktanks, die es machen. Keine Luxemburg-Stiftung, die es machen. Böll-Stiftung, wo auf der anderen Seite des Rubicon stehen. Das heißt, wir müssen es machen, jawohl, aber es ist unsere Aufgabe. Und der Gedanke der gemeinsamen Sicherheitspolitik wird auch am 3.10. eine wichtige Rolle spielen, mindestens in den Beiträgen, auch in unserem Aufruf ist es ja enthalten. Das ist eine Notwendigkeit und Deutschland, das ökonomisch schwächer werdende Deutschland, kann sich nur als geistige Supermacht profilieren. Was anderes haben wir keine Chance mehr. Was sollen wir denn bieten? Wir haben es doch nicht mehr. Wir haben es ökonomisch nicht mehr, wir haben es politisch nicht mehr. Wir haben so viel vergeigt durch unsere Außenpolitik in den letzten Jahren. Also wir unterschätzen manchmal, wie Annemarie, wie Baerbock und auch ihr Vorgänger die deutsche Politik, das Ansehen Deutschlands in der Welt ruiniert haben. Wer in die Welt kommt, erfährt das und merkt es. Von daher, jawohl, Wiederbelebung unserer geistigen Möglichkeiten, intellektuellen Fähigkeiten, rekurrieren auf unsere Erfahrung der Friedens- und Entspannungspolitik, das könnte ein Element für die Zukunftsgestaltung sein.
Jetzt nochmal, weil wir kurz vor Ende des Interviews stehen, also einfach die Möglichkeit aus deiner Sicht, was ist das die wesentliche Botschaft, die jetzt rausgehen sollte von diesem Gespräch für die Demonstration und die nachfolgenden Aktivitäten? Also was ist deine Botschaft?
Die Botschaft ist, es kommt auf jede und jeden an zur Zeit, dass wir diese brandgefährliche Situation, mit der wir politisch mit dem Rücken an der Wand stehen und ein großer Krieg nicht mehr ausgeschlossen ist, dass wir diese Situation abwenden. Dafür brauchen wir eine große Beteiligung am 3. Oktober und vielfältiges Engagement nach dem 3. Oktober. Wir müssen in diesem Lande wieder eine Friedensbewegung aufbauen, die den Namen Friedensbewegung, nämlich Frieden und Bewegung, wirklich verdient. Dazu ist der 3. Oktober ein Auftakt und alle sind gebeten und aufgefordert, mitzuhelfen, dass es uns gelingt.
Herzlichen Dank, Rainer Braun, für das Gespräch. Und ich möchte auch nochmal anführen, dass allen Leuten klar sein sollte, das, was gerade in der Ukraine passiert, könnte auch hier passieren. Für die jungen Leute, ihr könntet zu 500.000 sterben. Für die älteren Leute, eure Kinder sind in Gefahr, dass sie genauso benutzt werden als Werkzeuge einer geopolitischen Situation, weil die Ukraine blutet für die USA. Wir sollten nicht glauben, dass das mit Deutschland anders aussehen würde. Das ist sozusagen die späte Strafe aus angelsächsischer Sicht, die den Deutschen gerechterweise zukäme in einem Konflikt in Europa. Wir haben da aus ganz eigenem Interesse auch die Möglichkeit und die Aufgabe, anders zu agieren. Vielen Dank dafür, Rainer Braun, und für die anderen. Das ist Apolut. Ich habe das gesagt, wenn man auf den Wikipedia-Eintrag von Rainer Braun geht, wird ihm vorgeworfen, mit Ken Jebsen geredet zu haben. Es gibt auch intern, gab es Leute, die sagen, ja, da gab es Rammstein und dann konnte er nicht reden. Lassen wir die Vergangenheit zurück. Gehen wir, dass wir sagen, es gibt die Möglichkeit, alle Kräften guten Willens zusammen, und diese Aufgabe ist zu wichtig, um sie in Spaltereien und in kleingeistigen Dingen zu verlottern zu lassen. Die Möglichkeit am 3. Oktober ist zu demonstrieren und sich auf der Straße mit anderen Menschen zu unterhalten darüber, wie man weitermachen kann und wie wir weitermachen müssen, damit wir aus dieser Situation, in die wir reingeraten sind, auch wieder rauskommen können. Vielen Dank, und denkt dran, wo ihr die Sachen sehen könnt. Das gibt es nicht bei Markus Lanz, das gibt es bei Apolut.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.